Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und an meiner digitalen Seite wieder der Martin. Hi, grüß dich.
Hallo David, grüß dich.
So, heute wieder mal ein Thema. Ich glaube, da haben wir schon sicherlich das ein oder andere Mal hier im Podcast drüber gesprochen, aber heute nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Und die ganze Geschichte trug sich so zu, dass ich glaube, letzte Woche oder so eine Doku gesehen habe, die mir empfohlen wurde. Und da ging es um Trump und die Tech-Milliardäre. Und es wurde so die Geschichten erzählt, wie die gerade im Silicon Valley ihr Unding treiben und ganz komische Geschichten erzählen von wegen, dass sie jetzt, die Unsterblichkeit sei quasi nur noch ein paar Schritte weg. Und ja, also es hat sich so ein komisches Gefühl bei mir eingestellt, wo ich mir dachte, wie kann das sein, dass so ein paar wenige Menschen so einen Einfluss und so eine Macht auf so viele andere Menschen ausüben können. Ne? Das hat mir irgendwie ein gewisses Unbehagen bereitet. Und dann kam die Idee, doch nochmal über Macht zu sprechen und die Isolation, die damit einhergeht, das macht und wie sowas eigentlich zustande kommt und warum sich da so ein komisches Gefühl einstellt.
Ja, wie wirkt diese Macht? Ne? Macht die irgendwas mit einem?
Ja, genau. Und dann gibt da auch noch ein cooles Video von einem Nut, heißt er, ne? Nutlos.
Heißt genau, sein YouTube-Name Nutlos, also Wortspiel Nutzlos, ne? Ist es, ja. Man vermutet es, ne? Genau. Und da haben wir uns inspirieren lassen, da kommen wir dann gleich dazu.
Ja, genau. Und im Zuge dessen habe ich dann auch einfach nochmal ein bisschen recherchiert, weil oftmal findet man ja in der Vergangenheit und in der griechischen Mythologie dann doch noch viele Hinweise darauf. Ne? Viele schlaue Menschen haben sich da schon Gedanken darüber gemacht, wie soziale Systeme und auch Macht funktioniert. Und auch diese fortschreitende Herrschsucht, die gab es schon bei Herodot damals, ne? Und wir nennen das Hybris, also eine gewisse Form der Selbstüberhöhung und Überhebung vor allen Dingen, ja. Die halt ein menschliches Maß und, wie soll man sagen, Sittengesetz oder sogar über die Ordnung der Natur hinwegsetzt. Und so gab es eine ziemlich coole Geschichte, nämlich damals von dem König Kyros, glaube ich, der bei einem Feldzug gegen Babylon eines seiner Rösser in einem Strömung eines Flusses verloren hat, weil es nämlich da wohl weggeströmt wurde oder ertrunken ist. Und daraufhin hat er wohl selbst, weil er davon selbst betroffen war, diesen Fluss erniedrigen wollen, ne? Und hat dann Kanalisierungsmaßnahmen angeordnet, die dazu führen sollten, dass selbst Frauen später nur noch diesen Fluss überqueren könnten, ohne mit dem Knien ins Wasser zu gehen. Ne? Ich habe also herzlich lachen müssen. Mhm. Ja, ist typisch, ne? Mein Pferd ist ertrunken und jetzt räche ich mich an der Natur und ich bändige die Natur. Ich als König, ne? Wer ist die Natur, der mir vorschreiben kann, wie die Natur sich zu verhalten hat?
Ja, nimm das hier.
Ja, also eine tolle Form der Hybris. Und wie gesagt, also lange Rede, kurzer Sinn, die ganzen Links packe ich in die Shownotes, die man da nachlesen kann. Also auch schon früher haben sich Menschen damit beschäftigt und es ist wohl ein sehr menschliches Phänomen, das mit dieser Macht und ein sich auch oftmals ein gewisser Größenwahn einstellt. Und dann ist ja die Frage, warum? Wie kann man sich das erklären? Weil es ist ja offensichtlich generationsübergreifend beobachtbar.
Ja, in der Sprache kennen wir das. Ja, der ist abgehoben. Ja, der hat die Traktion zur Basis verloren. Ne? Also Friedrich Merz tut man das ja auch gerade vorwerfen. Und jetzt ist er nur noch in fremden Ländern und nicht mehr an der Basis und so. Und naja, klar, also ihm fehlt natürlich ein Feedback. Also in dem Sinne, ne? Also was wir in der Systemtheorie als doppelte Kontingenz beschreiben, ja, wenn ich jetzt in einer wechselseitigen Beziehung, in der Abhängigkeit bin und ich bin aber frei, ne? Also jetzt auf dem Marktteilnehmer, also ich kann beim Mediamarkt einkaufen oder nicht. Und der Mediamarkt kann es mir verkaufen oder auch nicht. Er kann entscheiden, du, dir verkaufe ich es nicht. Ne? Also beide sind da frei in ihrer Entscheidung. Sowohl ich als auch der andere. Ne? Also das ist dann doppelte Kontingenz, also Möglichkeiten auf beiden Seiten. Ja? Mhm. Ja. Und diesen Mechanismus gibt es halt bei Macht nicht, ne? Weil es die eine Seite so stark dominiert, dass es da diese Beziehungsabhängigkeit nicht gibt. Ne? Also bei dem Trump, wenn ich da halt abhängig bin von dem, dann kann der machen, was er will. Und was ich tue, hat quasi keine Wechselwirkung auf ihn. Ja.
Ja, genau. Kybernetisch würden wir sagen, die Rückkopplung fehlt, ne? Also das Ding mit der Macht ist, dass diese Menschen Entscheidungen treffen können, die eine unmittelbare Auswirkung auf das alltägliche Leben von uns, also von anderen Menschen haben, aber ohne, dass es zu irgendeiner Art von Rückwirkung kommt.
Ja.
Also und der ist systemisch mir, krank.
Ja, der kriegt von mir quasi kein Feedback. Ne? Also wenn ich jetzt anfange, boah, was mache ich denn mit meiner iPhoto-Cloud, wenn ihm jetzt da einfällt, dass er das abdreht, soll ich jetzt meine Fotos sichern irgendwie und denkt, dann hat der Einfluss auf mich. Also dann fange ich an, mir eine Festplatte zu kaufen, tu das die iCloud runterziehen auf die Festplatte da, und da tue ich was. Aber ich kann nicht zurückwirken sozusagen auf ihn. Ja. Und ein weiterer Mechanismus, der nicht funktioniert bei so Machtdingen, das ist die Reziprozität. Ein Ungetüm an Wort meint aber, und wir kennen das im Alltag, das ist ein ganz tief menschliches soziologische Bedürfnis, dass ich, wenn ich jemandem was gebe, dass der andere das Bedürfnis hat, mir was zurückzugeben. Ja, häufig gibt er mir sogar mehr zurück, als dass ich ihm gegeben habe. Beispiel, du gehst mit einem Freund essen und sagst, hey, komm, heute lade ich dich ein, passt. Ja, überraschend so. Dann wird der also einen Drang verspüren, dich beim nächsten oder übernächsten Mal auch einzuladen. Mhm. Also das kannst du gar nicht verhindern, ne? Und das ist ein sehr guter Mechanismus, weil der liegt natürlich ein gewisser Tauschhandel, ne? In Bayern würde man sagen Spitzelwirtschaft, ne? Also das heißt, wenn ich dem einen was Gutes tue, macht der mir auch was Gutes, ne? Und da gewinnen beide davon, ne? Das ist also eigentlich ein cooler Mechanismus, aber mit dem Trump funktioniert das nicht, ne? Also wenn der mir was gibt, das irgendwie ist das gestört auf jeden Fall, ne?
Das wäre auch nochmal spannend anzugucken, ne, weil die Beobachtung ist ja auch, dass man sich da gerne dann auch gegenseitig überbietet. Ne? Du lädst mich zum Essen ein und dann lade ich dich beim nächsten Mal noch stärker, also sozusagen noch mehr ein, ne? Nochmal ein Restaurant fanziger, nochmal eins besser.
Ja.
Dann ist
ja,
sozusagen
ja,
der Drang wieder da, es nochmal zu überbieten und irgendwann ist man dann auf einmal nur noch in 3-Sterne-Restaurants essen.
Ja,
also
ja,
das genau. Ist auch irgendwie eine etwas komische Dynamik. Das ist aber vielleicht nochmal Inhalt einer anderen Folge, warum sich das gegenseitig überbietet.
Ja, das ist, also man muss es da so schlau machen, dass man diesen Mechanismus aushebelt, dass man zum Beispiel sagt, dass man quasi vorher eine Schuld aufbaut, eine virtuelle, und dann den einlädt, dann hat der andere nicht so ein starkes Bedürfnis. Ja, mhm. Sowas wie, boah, du, ich habe dich jetzt 5-mal versetzt und ich habe jedes Mal abgesagt und so, also als Entschädigung lade ich dich jetzt ein. Dann hast du quasi künstlich diese Schuld schon aufgebaut bei ihm durch diese mache Terminabsage und tust jetzt was Gutes ihm so. Ne? Dann hat er das Bedürfnis nicht so stark. Ne? Also das kann schon passieren.
Ja, genau. Also zurück zu Trump. Wie gesagt, die Rückkopplung fehlt oder es handelt sich einfach um eine Wirkung, aber ohne eine Gegenwirkung. Und das ist menschlich, also aus dem sozialen System heraus betrachtet, komisch, weil wir Menschen auf eben diese Reziprozität, auf diese Rückkopplung, auf diesen in Kontakt sein mit unserer Umwelt total angewiesen sind. Ne? Das ist ein sehr menschliches Bedürfnis. Gleichzeitig will ich aber auch sagen, dass ich zumindest dafür werben möchte, jetzt davon zu kommen, zu sagen, das ist jetzt richtig oder falsch, sondern die Frage ist ja, wie so oft, ne, wenn man in Funktionen denkt, hat es eine Funktion, ist es eine sinnvolle Funktion oder ist es dysfunktional? Und da können wir jetzt nur mal drüber reden und ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich schon der Teaser oder der Spoiler, in vielen Bereichen ist es halt eben einfach dysfunktional, weil es nicht unserer Natur entspricht. Aber da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen.
Ja, unser YouTube-Freund Nutlos, ne, der sagt, Widerstand, den du nicht bekommst, der fehlt dir auch nicht. Insofern ist es quasi für die Führungskraft, ist es in dem Fall in der Firma, ist es quasi, also der ist ja eigentlich unschuldig, ne, weil er kann nichts dafür, ja, weil es ihm auch gar nicht fehlt. Und ja. Das Bild ist, also im Business ist zum Beispiel diese Aufzugssituation. Ihr müsst ihr mal beobachten, wenn da sehr hohe Führungskräfte im Aufzug mit euch stehen, wie da die Sozialdynamik ist. Ja? Also mit einem normalen Menschen, da ist so ein bisschen eine unangenehme Situation, man ist ein bisschen nah, man steht so sich gegenüber, man weiß nicht so recht, was man reden soll. Man macht da ein bisschen Smalltalk. Wer kommt jetzt da auf wen zu? So, wenn wir jetzt gleichrangig sind, dann muss jeder so ein bisschen schauen, wie lösen wir jetzt die Situation auf. Ne? Jemand, der eine hohe Führungskraft ist, der wird ja ständig angequatscht. So, ja, also ich wollte ihn ja schon immer mal sagen, ne? Und dann macht er dann seinen Elevator-Pitch sogar vielleicht, ne? Also der hat gar nicht die Notwendigkeit im Aufzug irgendwie Smalltalk zu betreiben oder auf jemanden zuzugehen. Die stehen da einfach drin. Ja, und warten, bis da was da so passiert.
Man könnte sogar den Eindruck bekommen, ne, dass um sie gepoolt wird, ne? Also es ist so, die sind immer alle so freundlich zu mir, ne? Die wollen, also die sind immer so total nett und zuvorkommend und ich bekomme Komplimente und so, ne?
Also diese Mitarbeiter sind ja so, wir haben so tolle Leute bei uns auch, ja? Genau. Und also das kriegt er nicht. Und diese Feedbackerei, ne? Also wenn du die dann fragen würdest, du sagst, ja, du, wie ist denn das? Dann würde das verleugnen. Wenn ich sage, nee, so ist das nicht. Also ich kriege ja auch Feedback, ne? Wir haben da so Feedback-Mechanismen und unsere New Work-Mechanismen sind ja da ein bisschen heimtückisch für Führungskräfte, weil die konstruieren ja Feedback-Mechanismen und Reviews, Retros und so weiter. Bloß in Wirklichkeit muss man halt mitdenken, der hat immer noch formale Macht und die Leute denken das mit. Und das Feedback, was der bekommt, ist selten ehrlich. Also ist, selbst wenn einer wirklich karrieremäßig auf Kamikaze-Kurs ist, denkt er das trotzdem immer mit. Ja? Kann ich dem jetzt wirklich die Meinung sagen?
Ja. Mhm. Ja.
Also deshalb kommst du nicht raus, ne, aus der Nummer. Das ist echt heimtückisch.
Ich habe in einem anderen Zeitungsartikel, auch den packe ich in die Shownotes, das ist interessant, ne, wie man da wirklich über längere Zeitraum hinweg immer mal wieder auch solche Beiträge dazu findet. Ein Artikel, ich glaube, es war in der Zeit gefunden, von dem Politologen Herfried Münkler, heißt er.
Ja.
Und er hat geschrieben, dass die meisten Autokraten dem Gesetz der fortschreitenden Verdummung unterliegen. Ja, also auch er hat das sozusagen schon beschrieben. Da geht es auch darum, dass die meisten Führungskräfte, also ich rede jetzt von Top-Führungskräften, ne, C-Level oben, die wirklich richtig viel Verantwortung haben, dass die höchstgradig einsam sind. Und das ist systemisch bedingt. Das geht gar nicht anders. Ja. Und ja, das ist also ein sehr interessanter Mechanismus. Und genau das haben wir gerade probiert, hier nochmal zu beschreiben, dass es eben daran liegt, dass diese Menschen nicht das Feedback bekommen können, was sie eigentlich bräuchten. Ja, und da liegt alleine schon an dieser Macht. Du nimmst mal das Bild mit dem Messer hinterm Rücken, ne?
Ja,
also wie ehrlich bist du einem Menschen gegenüber, von dem du weißt, dass er theoretisch ein Messer hinter dem Rücken hat, ne? Also er zeigt es nicht, aber du weißt, es ist da.
Ja, und wir sitzen auf einer Insel und wir teilen den Kuchen, ja? Und der mit dem Messer sagt, ja, mach mal, also bin schon ziemlich hungrig und ich bin auch größer wie du, mach mal 2/3, 1/3, ist okay für dich, oder? Ja, ja, ist okay. Ja, also so ein bisschen ist diese Machtsituation und er selber merkt das natürlich nicht, weil er von dem Feedback von dem Fehlenden natürlich eher da auf dieser Spur quasi blind wird, ne?
Also, ja, das meintest du gerade, ne? Dass den Widerstand, den du nicht bekommst, der kann dir auch nicht fehlen.
Das, genau, der merkt das gar nicht. Denkst ja, ach, die sind alle so nett und Dings und also die Mitarbeiter, die mögen mich ja alle und so und sind dann erstaunt, wenn es dann nicht so ist, ne? Und dieser soziale Skill, der verkümmert. Das kannst du überall beobachten. Es wirkt sich auf die gesamte Psyche aus. Praktisches Beispiel, Kindergeburtstag. Mhm. Also, wenn der Vierjährige quasi Kindergeburtstag hat, dann kommen die ganzen Eltern, ja, das ist ja immer eine lustige Show, wenn man dann von jedem Kind alle zwei Eltern da hat. Und da ist halt immer einer dabei, ja, so ein bisschen größerer, ein bisschen kuscheligen Bauch. Und der ist da sehr dominant. Den siehst du sofort, also wenn du da reinschaust in die Gruppe von außen, siehst du sofort, der ist eine Führungskraft. Und zwar auf C-Level, irgend sowas, ne? Das weißt du sofort. Ja, und dann quatschst du mit dem, gehst auf ihn zu, der ist ja auch so freundlich, ne? Er ist ja nicht sehr unfreundlich, ne? Weil dann quatscht mit dem und so. Und meine Frau hat neulich was ganz Spannendes gesagt. Da habe ich gesagt, du kannst dich an den und den erinnern, ne? Also an diese Führungskraft. Sie so, ja, schon, aber eher nicht an mich. Für ihn bin ich unsichtbar, weil ich unwichtig bin. Und es war sehr weise. Also, das war genau die Beschreibung, die dahinter liegt. Also, der macht natürlich auch eine Selektion von seinen Gesprächspartnern automatisch. Ne? Er sucht sich quasi die Wichtigen aus, die relevanten Leute. Ne? Aus der Rolle heraus. Das macht er aber auch privat. Also das heißt, mit mir hat er gesprochen. Warum? Weil ich da gewohnt habe, weil das mein Hintergarten war sozusagen. Ich so quasi so eine Art Pseudo-Gastgeber war oder den Gastgeber sehr gut kannte in dem Fall. Und damit war ich quasi relevant. Für das ist das Sozialsystem für ihn. Ah, okay, das ist der gute Spätzle vom Gastgeber. Da rede ich jetzt mal ein bisschen mit ihm und so. Und ist ja interessant, was du erzählen hast und so. Du machst auch interessante Sachen, okay. Aber mit der Frau von mir, ne? Also jetzt in dem Fall, das ist halt komplett Chauvi. Also, aber ja. Das ist halt seine Denke. Die war halt total unwichtig für ihn. Und deshalb hatte die gar nicht, wenn du ihn nachher fragen würdest, wer war da dabei? Der würde die an sich als Gesicht wahrscheinlich nicht einmal erinnern können.
Ja. So, aber dann genug der Meckerei. Wir wollen uns ja auch mal überlegen, was wäre denn jetzt eine Lösung? Ne? Und wie könnte man denn jetzt damit umgehen? Ich meine, systemisch ist es nun mal bedingt, wie gesagt. Das ist eine notwendige Konsequenz, wenn man so will. Aber wir haben gesellschaftlich uns einen wunderbaren Mechanismus überlegt, der eigentlich genau dem entgegenwirkt. Und das ist letztendlich hier dann auch ein Stück weit eine Ode an die Demokratie. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Übergang. Weil Demokratie bedeutet ja in seiner eigentlichen Reinform, ne, nicht so wie sie, das lässt sich jetzt auch nochmal streiten, wie sehr wir das jetzt heute so wirklich leben, aber Die Demokratie bedeutet ja jetzt hier einfach eine Machtzirkulation. Also alle 4 Jahre soll in Deutschland die Bürde der Macht, und es ist wirklich eine Bürde, genau aus diesem Grund zirkulieren. Damit sich diese Leute wieder, also blöd gesagt, resozialisieren können.
Erholen von dieser anstrengenden Aufgabe. Ne? Also, dass man diese Psyche nicht komplett beschädigt, rotiert die. Und die alten Griechen haben das noch ein bisschen intensiver gemacht. Ne? Die haben quasi jetzt den freien Bürgern quasi jeden erlaubt, diese Rolle einzunehmen. Also damit hast du quasi nicht diese Elitenbildung, wie sie bei uns ist. Ne? Also man könnte jetzt sagen, gut, der Merz, der das quasi dauernd schon macht, den spült es halt langsam hoch und das ist in Wirklichkeit keine Demokratie. Ja? Also im Sinne von, dass echt jeder es theoretisch werden könnte, also du, ich. Ne? Aber der Mechanismus ist spannend. Ne? Also ich entziehe quasi bewusst dem die Macht. Und wir haben das in Verfassungen oft eingebaut, ne? dass bestimmte Präsidenten nur einmal wiedergewählt werden dürfen und so. Das ist dieser Mechanismus. Ja,
ja, also das ist ein Kompensationstool.
Ja, genau. Weil sonst wird der irgendwann wahnsinnig. Also der wird dann irgendwie, fängt er an, Flüsse zu begradigen.
Genau, ja. Flüsse zu begradigen, weil ein Pferd gestorben ist, ja. An der Stelle sei dann an die amerikanischen Milliardäre verwiesen. Da kann sich ja jetzt jeder selber Beispiele raussuchen, wo der Größenwahn steckt. Also, wir haben uns heute nochmal den Mechanismus der Macht angesehen und wie in sozialen Systemen solche Leute notwendigerweise, leider muss man ja sagen, von einem sehr notwendigen Feedback ferngehalten werden oder sie es einfach nicht bekommen, den sie eigentlich kriegen müssten. Und genau um diesen Mechanismus, weil man dadurch eben soziale Fähigkeiten verliert, dem zu kompensieren, ist die Demokratie ein wunderbares Mittel. Und das kann man schon auch auf Organisationen übertragen. Ne? Also auch in Organisationen kann ich mich ganz bewusst entscheiden, zu sagen, dass sehr mächtige Positionen alle paar Jahre durchrotieren. So, jetzt kann man natürlich sagen, macht man ja auch auf C-Level. Ne? Welcher CEO ist schon länger als 4 Jahre auf einer Position? Aber die wechseln ja die C-Level-Position. Die gehen ja nicht wieder zurück in eine normale, ich sage jetzt mal Linientätigkeit, ne? Die bleiben ja auf diesen Machtpositionen, wechseln nur das Unternehmen. Und deswegen ist das dann doch schon nochmal, wie soll ich sagen, heikel, ne? Also man sollte sich zumindest mal fragen, was bedeutet denn meine Position überhaupt für mich und für andere? Und ist mir überhaupt bewusst, dass ich dominiere? Und was bedeutet diese Dominanz eben für andere? Und diese Reflexion ist, glaube ich, mal ein ganz wesentlicher Punkt.
Ja, und die Tatsache, dass es klar ist, dass ich zum Beispiel nach 4 Jahren nicht mehr in der Machtposition bin, sondern zum Beispiel zurück in die Linie gehe, das macht was mit dir, ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, das tut jetzt diesen Blindheitseffekt oder diesen Verkümmerungseffekt total kompensieren. Aber ich glaube, dass man da in diese Rolle ein bisschen mehr Dankbarkeit oder mehr, ja, ein bewusster ist, dass man jetzt halt gerade eine Führungsrolle hat und irgendwann mal halt nicht mehr. Ne? Also das macht was mit einem, glaube ich. Ne? Also auch die, allein schon die Intervention zu sagen, also nach 4 Jahren gehst du geplantermaßen raus oder nach 5 oder was immer, ja, hat schon eine, würde ich sagen, eine positive Wirkung.
Ja. Und nochmal, ne, mir geht's oder uns geht's hier nicht darum, Führungskräfte-Bashing zu betreiben, überhaupt nicht, weil die Frage ist wirklich, ob man mit diesen Positionen tauschen wollen würde. Und das ist wirklich ein sehr, sehr anspruchsvoller und sehr, sehr herausfordernder Job. Hier geht es ja wirklich jetzt einmal nur um die Sozialdynamik und was Konsequenzen daraus sind, dass man in solchen Positionen ist. Und ich zumindest, meine, die Literatur davon ist endlos voll, ne? Ist immer wieder, diese Positionen haben wir langfristig auch nicht glücklich gemacht. Ne? Also jetzt die ganzen anderen Familienplanungen, Lebensstil, die Notwendigkeit, so viel Geld zu verdienen, das ist ja alles mal dahingestellt. Aber ich kenne zumindest viele Bücher, die gesagt haben, probier es aus, mach es. Aber alle haben irgendwann gesagt, schwierig, ne? Ist eine sehr harte Zeit.
Definitiv.
Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wieder auf deine Fragen, wenn wir für euch mal Fragen wieder beantworten können. Wir freuen uns über Feedback. Gebt uns Bescheid, ob wir was anderes besser machen können, welche Folgen wir drehen sollen. Und ansonsten wünsche ich euch eine tolle Woche, viel Spaß beim Beobachten und alles Gute. Bis dahin.
Bis dann.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.